Ich grüße Sie, liebe Nadeln und Rillen, Freundinnen des aktiven Hörens und gut erhaltene Ohrmuscheln. Wir sprechen wieder über Schallplatten. In diesem Podcast geht es auch um die Musik auf den schwarzen Scheiben, aber vor allem geht es um das kulturelle Beiwerk. Es geht ums Tauschen, ums Sammeln, um Werte und um Orte. Wir sprechen über das schöne Knistern in der Kultur. Als Experte in all diesen Belangen habe ich wie immer Albrecht Albi Dornauer an meiner Seite. Albi sammelt und handelt seit Jahren mit Schallplatten und das hat ihn schon in die entlegensten Rillen dieser Welt geführt. Mein Name ist Peter Kollreiter und wir drehen uns. Eine Schallplatte ist eine Schallplatte. Es funktioniert so: Musik, Rillen, Nadel, Verstärker, Lautsprecher. Eine Schallplatte ist aber keineswegs wie die andere. Und dafür ist nicht nur der Inhalt verantwortlich. Diese Rillen kann man in unterschiedliche Formen und Materialien pressen und ritzen. Darum geht es in dieser Folge. Das gewählte Format wirkt sich auf die Inhalte aus und bestimmte Inhalte bringen gewisse Herstellungsprozesse hervor. Albi, erzähl uns mal, welche Vinylformate sind heute gängig?
Die heute bekannte Schallplatte, also 12-inch, 33, bisschen mehr als 33 cm, schwarz oder bunt, oder eben die 7-inch, die 7-Zoll-Platte, die dann wahrscheinlich knapp, glaube ich, 16 cm hat, sind die heutigen gängigen Formate. Das war natürlich nicht immer so.
Begonnen hat alles mit Spuren, die in Wachs eingeritzt wurden. Man hat in einen Trichter hineingespielt und eine Nadel am Ende hat die Spur gelegt. Ein wichtiges Material, das danach folgte, ist Shellac. Die Shellac-Platte gab die Vorlage des heute weniger gebräuchlichen 10-Inch-Formats.
Prinzipiell hat es in den 50er und 60er Jahren eigentlich viel mehr 10-Inches gegeben wie dann in der späteren Zeit, weil die Hauptgröße der Shellac-Platten, die man davor ja schon 50 Jahre produziert hat, war eigentlich ein 10-Inch. Das heißt, die LP ist eigentlich erst ein bisschen später entstanden, wie eigentlich die 10-Inches. Und wenn man gerade eben so frühe Jazz-Recordings aus den 50er Jahren nimmt, dann sind es meistens eigentlich 10-Inches.
Und von der Shellac-Platte kommen wir ins Heute.
Shellac gab es für 60 Jahre ungefähr und Vinyl gibt es auch seit 60 Jahren ungefähr. Also die Tonträgergeschichte gliedert sich prinzipiell in die Vor-Vinyl-Zeit, wo prinzipiell alles auf Shellac passiert ist und dann circa ab Mitte der 50er Jahre ist es dann Vinyl. Nur dass es nicht sofort nur Vinylplatten gegeben hat, sondern dass da experimentiert worden ist mit den verschiedensten Materialien. Zu Beginn der Plastik-Ära, also zu dieser Zeit, hat es einerseits schon Vinylplatten gegeben, aber es hat dann auch ganz weiche, biegsame Platten gegeben oder verschiedenste Formate von jetzt eben 8 Inches, 10 Inches, 5 Inches. Also bis man sich auf dieses finale 7 Inch mit 2 Songs und LP mit eben so viel, prinzipiell so vielen Songs, wie man will, aber maximal 30 Minuten Spielzeit pro Seite geeinigt hat.
Das verwendete Material und das Format wirken sich auf die Inhalte aus. Was bedeutet das? Ein Beispiel. Die kleinen 7-Inch-Platten passen in Jukeboxen, haben aber aufgrund ihrer Größe nur Platz für die Hits. Das LP-Format hat eine längere Spieldauer und damit größere Erzählstränge mit sich gebracht. Es ist interessant zu überlegen, wie sich die Veränderung des Trägermediums auf die Musik heute auswirkt, wenn wir an Streaming denken. Wie verändert sich da der Erzählbogen? Was bedeutet ein Album? Interessante Fragen für einen anderen Ort. Bleiben wir beim Vinyl und der 7-Inch.
Am Anfang, als die 7-Inch entwickelt wurde, war sie eigentlich gar nicht für den Endverbraucher, also für den Konsumentenmarkt, sondern eigentlich vor allem für Radiostationen und für Jukeboxes, weil es damals waren Jukeboxes ja regional wie so die Charts. Also man hat an den Plays in den Jukeboxen eigentlich die Charts erhoben, weil es hat ja eigentlich noch gar keine Verkaufscharts, wie dann erst später gegeben. Und die 7-Inch prinzipiell ist ja einfach der Hit des Albums.
Die Variationen können aber noch viel weitreichender sein.
Dass eine Platte nicht immer schwarz sein muss, hat man schon sehr früh begriffen. Dass sich dann trotzdem das Schwarze durchgesetzt hat im Vergleich zu eben Picture-Discs oder Flexi-Discs oder eben mit Karton hinterlegten Schallplatten. Oder es hat auch einen österreichischen Hersteller gegeben, die haben Servietten mit einer Schallplatte produziert. Also das war genauso ein Sonderformat, dass man beim Silvesterdinner hat man noch die Neujahrswünsche auf der Serviette drauf und man kann sich damit entweder den Mund abwischen oder die Schallplatte auflegen. Also man hat damals dann einfach teilweise, so wie bei den Vinyl-Postkarten am Anfang, hat man einfach auf Karton, in dem Fall bei den Servietten ist es so, es ist so eine Art Klappserviette, das heißt auf der Hälfte der Serviette ist ein Tonträger in Lack und die andere Hälfte kannst du abreißen und dir halt damit den Mund abwischen. Also man hat, glaube ich, sehr viel experimentiert. Es war auch vor allem für Veröffentlichungen, wo jetzt die Audioqualität nicht im Vordergrund gestanden ist. Also beispielsweise von Sunil, dem Waschmittelhersteller, gibt es eine Schallplatte, die einfach im Waschmittelkarton drinnen war und man hat das zuerst ausschneiden müssen aus dem Waschmittelkarton. Und ich habe 2, 3 von diesen Sunil-Schallplatten, aber ich warte immer noch drauf, dass ich irgendwann am Flohmarkt einen Waschmittelkarton aus den 60ern finde, wo eben diese Single noch nicht ausgeschnitten ist und wo man wirklich noch den ganzen Waschmittelkarton als gesamte Box findet. Aber ja, es ist schwer, einen 60 Jahre alten Waschmittelkarton zu finden. Also das ist gar nicht so einfach. Und wie jetzt diese aus der Sunil-Waschmittelkartonbox ausgeschnittene Single klingt, da hören wir jetzt kurz rein. Horst Fischer, die Sunil-Trompete.
Zehn Jahre Sunil. Ein Erfolg durch ihr Vertrauen. Millionen Hausfrauen sagen:
Sunil gibt mir das strahlendste Weiß meines Lebens.
Und wir sagen Dankeschön. Horst Fischer spielt nun auf seiner Trompete die aus Film, Funk und Fernsehen bekannte Sunil-Melodie.
Die Flexibilität, unterschiedliche Materialien als Träger der Tonrillen zu verwenden, hat auch die Flexi-Disc hervorgebracht. Weil sie so dünn und dadurch flexibel war, konnte man sie zum Beispiel Magazinen beilegen.
Und da diese Flexi-Discs oft einfach als Werbe-Giveaway auf den Markt geworfen sind, hat sich natürlich auch am österreichischen Markt die eine oder andere Firma die Produktion von so einer Flexi-Disc geleistet. Und einer der legendärsten Rock'n'Roll-Singer Österreichs, Robert Bennett, hat Ende der 50er Jahre für eine Kaugummi-Firma, ML, hat Robert Bennett seine Nummer total verrückt, All Shook Up, ein Elvis-Cover, zur Verfügung gestellt. Ja, das hören wir jetzt. Total verrückt, wie Flexi-Discs im Allgemeinen. Total verrückt.
Ich mach seit Tagen alles ganz verkehrt. Mein Schick sitzt dort, wo ihr nicht hingehört. Ich hatte nichts zu lustig, weil ich bin so verliebt in dich. Total verrückt, oh, bin ich. Ich träum am Tag und schlafe bei Nacht nicht lang. Ich mach Gedichte auf mein Sterbenschein. Muss denn das sein, ich bin so verliebt in dich. Total verrückt, oh, bin ich. Geh ich so allein dahin, ja, dann seh ich Blumen auf dem Pflasterblüm. Der Motorenlärm und der Hupenklang klingen für mich oft wie schöner Gesang. Und es regnet, blitzt doch die Sonne scheint. Ich bin in Gedanken stets mit dir vereint. Ein anderer ist so verliebt in dich wie ich. Total verrückt.
Flexi-Discs sind ja extrem dünn, also wahrscheinlich knapp ein Millimeter oder so, und auch oft nur einseitig bespielt und vielleicht können sich die Älteren unserer Hörer und Hörerinnen noch erinnern, es hat beim Rennbahn-Express immer eine Flexidisc-Beilage gegeben, es hat beim Bravo-Magazin ab und zu eine Flexidisc-Beilage gegeben, es hat manchmal bei der Mickey Mouse oder beim Yps Magazin eine Flexidisc-Beilage gegeben. Also Flexidiscs waren oft einfach Beilagen. Dadurch, dass sie so dünn waren, hat man die überall relativ leicht einfach einlegen können. Und natürlich ist die Audioqualität jetzt nicht so gut wie jetzt bei herkömmlichen Schallplatten. Und genauso ist es so, sie bekommen einen Knick und danach ist es eigentlich nicht mehr abspielbar. Aber die Herstellungskosten waren sehr günstig. Es hat gar nicht so viele Hersteller, sage ich mal, in unseren Breiten gegeben. Mehr von diesen Herstellern hat es im Osten, in der Sowjetunion und auch in Japan gegeben. In Europa waren, also es gab schon Hersteller, aber im Vergleich zu normalen Presswerken auch wieder nur eine Handvoll. Also auch wenn dann in Österreich der Rennbahn-Express oder der Hansi Krankl eine Flexi-Single veröffentlicht hat, ist die dann eigentlich in England produziert worden.
Die Töne und Geschichten sind nicht nur aufgrund ihrer Herstellung gereist. Es wurde auch ein eigenes Format entwickelt, das sich die Reisefreude zu Herzen nahm.
Neben den Flexi-Discs gab es auch Vinyl-Postkarten, ein Format, das jetzt sehr lange verschwunden war, was jetzt vor kurzem von einer Innsbrucker Firma, von der Firma Vinyl Postcards, wiederbelebt worden ist. Früher an Urlaubsorten konnte man dann eben Tonträger kaufen, die in die Oberfläche der Ansichtskarte gepresst wurden. Es sind Tourismus-Giveaways. Man sieht den Gasteiner Wasserfall oder irgendwie Hochsölden bei uns, aber es gibt es aus fast allen Ländern, also mit den Champs-Élysées oder mit der Côte d'Azur, gleichzeitig vom Kurfürstendamm bis zu Amsterdamer Grachten. Also in allen Ländern gab es Anfang der 60er Jahre diese Vinyl-Postkarten und man konnte einen postalischen Audiogruß aus dem Urlaub an die zu Hause Verweilenden schicken. Und ja, ich habe vor knapp 15 Jahren angefangen, diese Vinyl-Postkarten, jede, die ich sehe, zu kaufen. Und Auswahl davon ist auch in der Ausstellung im Audioversum zu sehen. Und vielleicht hören wir jetzt noch eine von diesen Vinyl-Postkarten mit viel Fernweh. Und ja, here we go.
Vom Fernweh in die Ferne. Schwerpunktland in dieser Episode, ein untergegangener Koloss, ist die ehemalige Sowjetunion. Auch dort hat es Flexis gegeben. Viele sogar.
Die Sowjetunion war ja der dominierende Faktor hinter dem eisernen Vorhang im Osten und dort sind sehr viele Flexi-Discs produziert worden. Auch für alle Bruder- und Schwesterstaaten. Die wurden alle eigentlich in der Sowjetunion hergestellt. Die Covers wurden dann, oder die Beilageblätter wurden dann in den jeweiligen Ländern gedruckt. Aber die Sowjetunion war, was Flexi-Discs angeht, sehr weit vorne und sehr, sehr weit verbreitet. Und neben den Flexi-Discs hat es dort natürlich dann auch noch andere Formate gegeben, die aber sich der staatlichen Kontrolle entzogen haben.
Wir haben uns über den Ostblock schon in der letzten Episode unterhalten und die Zustände damals geschildert. Sie treffen natürlich auch auf die Sowjetunion zu. Ich fasse kurz zusammen. Die Veröffentlichungen wurden zentral genehmigt. Eine Kommission hat bestimmt, wer auf den Markt darf und wer nicht. Diese Kontrolle hatte Auswirkungen. Illegale Pressungen. Und jetzt wird's spannend.
Nachdem ja alle Künstler bei dieser Kommission vorspielen mussten und die dann entschieden hat, ob sowas jetzt veröffentlicht wird oder nicht, gab es natürlich Nummern, die jetzt beispielsweise aus dem Ganoven-Milieu waren, also das nennt sich dann die Blatni-Songs, Blatnie-Songs, also das sind sowas wie die russischen Ganoven-kleinkriminellen Chansons, und man kann sich natürlich vorstellen, im Osten, wo prinzipiell man eigentlich behauptet hat, dass es keine Kriminalität gibt, haben natürlich Nummern, die jetzt Kleinkriminelle loben und ihre Taten oder ihre kriminellen Taten in irgendein heldenhaftes Licht rücken, waren natürlich ohne Möglichkeit, ohne Chance auf eine offizielle Veröffentlichung, weil das hätte ja die Jugend oder überhaupt die Gesellschaft verdorben. Und gerade diese Songs und aber auch am Anfang Songs aus dem Westen wie jetzt, was weiß ich, ein paar Beatles-Songs oder auch Rock'n'Roll-Songs, wo eben die Jugend wild ist, wurden dann in der Sowjetunion selbst hergestellt. Und zwar wirklich ähnlich diesem Trichterverfahren am Anfang der Aufnahmegeschichte. Also die wurden mit so einer Art adaptierten Shellac-Schneidern, also auch in der Shellac-Geschwindigkeit, das heißt nicht auf 33 Umdrehungen wie die LP oder 45 Umdrehungen wie die Single, sondern auf 78 Umdrehungen, was eigentlich die Geschwindigkeit von den Shellac-Platten war, wurden dann eben auf Röntgenbilder sozusagen Bone Music oder Rips.
Bone Music, wie einfallsreich. Röntgenbilder als Träger der Musik.
Diese Bone Music ist auf Röntgenbildern, die im großen Stil aus irgendwie den Müllcontainern von Krankenhäusern gefischt wurden oder die einfach überhaupt am Müll gelandet sind. Auf diesen Röntgenbildern haben wohl diese findigen Privattontechniker dann herausgefunden, dass Röntgenbilder eigentlich eine perfekte Oberfläche haben, um dort was einzuritzen, um aus denen Tonträger zu machen. Und also jedes Stück ist ja natürlich dann ein Unikat, weil es ist ja eine Einzelanfertigung. Also die wurden dann auch nicht gepresst, sondern eben geschnitten. Und infolge von dem hat sich dann eben ein Schwarzmarkt entwickelt, der auf Röntgenbildern mit irgendwelchen schwierigen Brüchen sich abgespielt hat. Und aus heutiger Sicht ist das sehr collectible, weil natürlich jede ein Einzelstück darstellt, oder? Man muss sich das schon so vorstellen, natürlich, gell, dass das jetzt kein Massenmedium war, weil auch der Untergrund natürlich unter staatlicher Repression gelitten hat, oder? Und das jetzt auch nicht überall erhältlich war. Also, weißt du, dieser Schwarzmarkt ist ja auch natürlich unter einem gewissen Druck der Sicherheitsbehörden.
Die BBC hat vor wenigen Jahren eine Dokumentation über die Bone Music gemacht. Wir haben einen Link dazu in die Shownotes kopiert. Aber zurück zum Zentralorgan. Wie war die Situation generell in der Sowjetunion, Albi?
Wenn von dieser staatlichen Kommission ein Titel ausgewählt wurde als veröffentlichungswert und mit einer Katalognummer versehen, dann wurde das in allen lokalen Fabriken im ganzen Land dann produziert. Also es gab dann eine Fabrik bei Moskau, eine Fabrik in St. Petersburg, eine in Riga, eine in Minsk, eine in Kiew, eine in Tiflis, eine in Taschkent, eine in Omsk und so weiter. Das heißt, und nachdem das ja dann auch nicht aus einem kommerziellen Hintergedanken, also es ging ja nicht darum, viele Stück zu verkaufen, sondern es ging ja prinzipiell darum, das den Leuten zugänglich zu machen und der Bevölkerung die Schönheit der sowjetischen Musik zu präsentieren. Und von dem aus waren die Verkaufspreise extrem, extrem günstig und der Zugang hat extrem, extrem niederschwellig sein müssen. Also es hat überall Schallplatten gegeben, es wurden ein paar hundert Millionen Schallplatten pro Jahr produziert und auch einfach, wenn die Auflage verkauft war, einfach wieder nachgepresst. Und in der Sowjetunion natürlich ein Großteil des Repertoires war klassische Musik, weil auch die Klassik, jetzt wenn man an alte Komponisten aus vergangenen Jahrhunderten von jetzt, was weiß ich, Khachaturian, Rachmaninow, Schostakowitsch und so weiter, also klassische Musik hat einen sehr hohen Stellenwert. Das war auch eigentlich die Musik, die aus der Sowjetunion auch wieder in den Westen verkauft und exportiert wurde. Also das hat dann auch der Westen dankend angenommen. Also es wurde schon auch für den Export und jetzt nicht nur in kommunistische Bruder- und Schwesterländern, sondern es wurden schon auch manche Sachen so in die weite Welt transportiert. Aber das war dann vor allem klassische Musik.
Dass nur eine Plattenfirma veröffentlichen durfte, hat einen Vorteil gehabt. Die Systematik war nachvollziehbar und einheitlich.
In der Sowjetunion war es eben so, dadurch, dass es nur ein Staatslabel gibt und diese Aufnahmen alle durchnummeriert wurden, kann man auch, wenn man so sowjetische Platten auf dem Melodia-Label, so heißt das Staatslabel Melodia, in die Hand bekommt, kann man dann relativ leicht anhand der Katalognummer identifizieren, was es für Musik ist. Also das sind dann immer so kleine Prefixes, also halt so irgendeine Nummer, die vor der Katalognummer steht und dann sieht man, aha, das ist klassische Musik, das ist gesprochenes Wort, das sind Kinderplatten, das ist Volksmusik, das ist Popmusik und so weiter. Also man kann anhand dieser durchgehenden Katalognummern schon von vornherein erkennen, was für Art von Musik man wahrscheinlich auf dieser Platte finden wird.
Albrecht, du warst selber im Gebiet der ehemaligen UdSSR unterwegs, nachdem sie zerfallen ist. Wie ist es dir dabei ergangen?
Wenn man sich auf eine Reise vorbereitet, schaut man halt im Internet, was so das Internet sagt, wo man vielleicht Platten finden kann. Und es gibt eine Seite, die heißt Vinyl Hub beispielsweise. Das ist so eine Datenbank, wo Leute Plattenläden oder Orte eintragen, an denen sie Platten finden. Und wo ich nach Litauen gefahren bin vor ein paar Jahren, habe ich geschaut und dann sieht man, naja, okay, in Kaunas, in Riga und so weiter, findet man Plattenläden eingetragen und man geht dann dorthin und es ist alles wie in einem ganz normalen Plattenladen. Und dann war ich in Kasachstan und da haben wir gedacht, na gut, ich mache es einfach wieder gleich. Und da waren aber nur zwei Einträge und bin dann an diese Orte gegangen und am einen Ort war es einfach ein Antiquitätenhändler und es hat sich im ganzen Geschäft eine einzige Schellackplatte von einer irgendwie deutschen Oper, also ich weiß nicht mehr, ob es Wagner oder sonst irgendwas war, aber es hat sich auf jeden Fall im ganzen Geschäft, ist genau eine Schellackplatte auf am alten Grammophon gelegen und das war eingezeichnet als Vinyl-Schallplattenort, oder? Und der andere Ort hat mich in ein Einkaufszentrum geführt, wo es neben tausenden neuen CDs eine kleine Sektion von wahrscheinlich 400 Schallplatten gegeben hat und das waren alles neue Wiederveröffentlichungen von Bruce Springsteen, Pink Floyd und U2. Und dann steht man da und denkt sich, na gut, also jetzt bin ich genauso weit wie am Anfang und habe dann dort entdeckt, dass es eine russische App gibt, die sich Dvagis nennt, das ist sowas wie Google Maps, nur ist es für User offen. Und jeder User kann Informationen hinzufügen und wenn man sich die App runterladet, bekommt man nicht nur diese Geolocations, also diese Punkte auf einer Streetmap-Karte, sondern man bekommt auch von allen Usern die dazugefügten Informationen. Und dort habe ich dann angefangen zu googeln nach Antiquariaten, also Antiquariatski. Und dann hat man das gleich in der ganzen Stadt 3, 4, 5 Antiquariate aufgezeigt, die sonst nirgends verzeichnet waren. Und dort bin ich dann hinspaziert und habe an allen Orten Schallplatten gefunden, oder? Und vielleicht hören wir da jetzt dann gleich in diese Schallplatte, wegen der ich eigentlich nach Almaty, nach Kasachstan geflogen bin. Also das war die, von der ich, sagen wir, geträumt habe und die ich unbedingt finden wollte. Die Band heißt Dos Mukasan und das ist eine kasachische Uni-Band, eine Studentenband. Und zwei der Musiker waren wohl in der ersten Klasse für Computerstudien. Und wie das Internet erzählt, war die erste Klasse, wo man das studieren hat können, gerade mal 6 oder 7 Studenten groß, und zwei dieser 6 oder 7 Studenten haben dann eben in der Uni-Band Dos Mukasan gespielt, und da hören wir jetzt einfach kurz rein.
Die berühmte Plattenfirma Melodia wurde irgendwann einmal billigst verscherbelt. Das hat die Situation mit der Lizenzierung von sowjetischer Musik nicht einfacher gemacht. Im Gegenteil, heute ist es sehr schwierig, bereits veröffentlichte Musik am Melodia-Label woanders noch einmal zu veröffentlichen. Mit bisher unveröffentlichtem Material ist es anders. Einige Labels haben sich darauf spezialisiert.
Ein Label aus Estland, die sich darauf spezialisiert haben, eben so unveröffentlichte Sachen auszugraben, ist das Label Frotté. Und die bringen seit Jahren unglaubliche Aufnahmen, vor allem von estnischen Künstlern, heraus. Also zum Beispiel eine Nummer von Veli Jonas, Stop Says Quaik.
Thank you. valge, valge, valge liin. Ja üks mees, kes viib ka melite karavanini pika. Hommik, päev, öö on ainsad ajamärgid, need on sidunud meesti siin. Ja üksi kauni mul haare, mis neid päike tundub puuvaid. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aeva meid viib. On mul laillimu siin, kiirus on tohutu õhus, kuid on surmav kaas. Ja mu mees, kes istub kõrval, hoiab rooli. Kõik ma olen saanud, mis jaales olen ihkand kodul luksimaga, hingel on külm. Ma uurin silmanurgast meest, kes vaatab ainult teele. Stop, seisku aeg. Nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib. Meid juh viib, meid juh viib, meid juh viib. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aeva meid viib. Meid juh viib, meid juh viib, meid juh viib. Siin kuhu viib ette katastroofid, metalli karvis kinni me. Üksi karavan teele ette jäi, ongi aega. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aeva meid viib, meid juh viib, meid juh viib, meid juh viib. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib.
Es hat natürlich eine Vielzahl an Bands gegeben, aber es hat auch sowas wie eine offizielle Studioband von Melodia gegeben, einfach die Melodia Band. Und diese Band, das waren die auf die Art die besten Musiker des Landes natürlich, und die sind den ganzen Tag im Studio gewesen und haben dann am Vormittag eine Chanson aufgenommen, zum Mittag Filmmusik, am Nachmittag ein Cha-Cha-Cha, am Abend eine Rocknummer und dazwischen vielleicht noch ein paar Nummern für den russischen Seniorenclub. Also das sind Bands, das sind Profimusiker, Sessionmusiker, die alle Stilrichtungen spielen können und fast wie eine Maschine im Studio sind. Und wenn man sich dann diese Melodia-Band anhört, wenn sie dann einmal spielen, was sie können, dann fallen einem fast die Ohren ab. Also wir hören vielleicht ganz kurz rein in die Nummer Labyrinth oder in das Album Labyrinth vom Melodia Ensemble und man hört da gleich Bass-Shredding, wo heute sogar noch Mettler es ihnen auch einen Freudengrinser ins Gesicht zaubert. Und da hören wir jetzt kurz rein. Dieselbe Band, die man auf knapp 500 verschiedensten Recordings hören kann, nach diesem Bassgeschredde jetzt komplett anders, und zwar im Seniorenclub-Stil.
Danke, Albi. Es ist immer wieder erstaunlich, was gesellschaftliche Umstände, technologische Veränderungen und kommerzielle Bedürfnisse mit sich bringen. Wir haben heute über verschiedene Formate der drehenden Scheibe gesprochen und sind in die ehemalige Sowjetunion gereist. Die Musikauswahl in diesem Podcast stammt von Albrecht Albi Dornauer. Sie finden eine Tracklist in den Shownotes. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben.
Я ходил,
и я ходила,
я так ждал,
и я ждала,
Я был зол.
И я сердила.
Я ушел.
И я ушла.
Dieser Podcast wird produziert vom Audioversum und kommt aus dem Hörwinkel. Das Audioversum ist der Ort des Hörens in Innsbruck, beim Landhausplatz. Dort erfährt man, wie das Hören genau funktioniert und was diesen Sinn so besonders macht. Das Audioversum gehört zur Firma MedL, dem weltweit führenden Hersteller innovativer Hörlösungen. Bis zum nächsten Mal.
Тот же час.
Audioversum.